merkwürdig. Wenn wir mal so ein bisschen in diese Szene eintauchen, da ist ein sehr bedrückter und belasteter Mann. Er ist auf einer langen Reise, bleibt an dem Kloster stehen und er hat so diese Sehnsucht, da muss es doch eigentlich mehr geben als mein mühsames Leben, als all das, was mir so zu schaffen macht. Und er sehnt sich nach Frieden, nach Ruhe, nach einem Sinn für sein Leben, so ist es da ausgedrückt. Und dann kommt er und trifft einen Priester und dann hat dieser Priester diese einzigartige Chance, ihm was zu erzählen von Jesus. Das ist doch eine Steilvorlage, die müsste man doch jetzt richtig ausnutzen. Und was sagt der Priester? Der sagt diesen komischen Satz, wir fallen hin und stehen auf. Und damit geht dieser Mann weiter. Ist da nicht eine riesen evangelistische Chance vertan? Ich habe so an Paulus gedacht in der Apostelgeschichte, der hatte ein paar Mal die Chance, den Leuten richtig von Jesus zu erzählen. Und was hat der daraus gemacht? Er hat angefangen bei Adam und hat den Bogen ganz weit gespannt und denen das alles haargenau erklärt. Und hier kommt dieser eine einzige komische Satz, wir fallen hin und stehen auf. Und da heißt es dann, der Mann geht enttäuscht weiter, aber offensichtlich denkt er nach über diesen Satz. Und was ich irgendwie am Anfang immer überhört habe, ist das, was dann so in ihm in Bewegung kommt. Wenn der Priester dort an dieser Gnade Gottes sich begnügt, dann muss es Hoffnung geben, doch im Überfluss. Dann habe ich mich gefragt, ist das nicht doch gerade wirklich der Kern des Evangeliums? Dieses Wir fallen hin und stehen auf, dass das möglich ist, dass das immer wieder geht? Wenn wir die Augen aufmachen, denke ich, sehen wir auch sehr viel dunkle Stellen. Wenn ich ehrlich bin, sehe ich die in meinem persönlichen Leben, in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Nachbarschaft, in meiner Gemeinde, in der FEG Heidelberg, wo vieles nach außen gut aussieht, aber wenn man da reinguckt, gibt es da auch viele dunkle Stellen. Und wenn wir in die Welt gucken, zum Beispiel nach Ägypten, sehen wir auch sehr viel Dunkelheit. Und für all diese Dinge heißt es, hier gibt es Hoffnung im Überfluss. Ich möchte mir das heute mit euch so ein bisschen anschauen, dieses Hinfallen und Aufstehen, was unser Leben als Christen doch ganz schön kennzeichnet. Bei mir ist das jedenfalls so. Und ich möchte das tun an einem einerseits sehr bekannten und andererseits, wie ich finde, auch sehr krassen Beispiel. Ich möchte mit euch einen Bibeltext anschauen. Ich werde nicht die ganzen zwei Kapitel vorlesen. Das wird eine ganze Weile dauern, sondern ich werde viel einfach erzählen. Und ich werde diesem Bibeltext auch nicht wirklich gerecht werden. Der steht nämlich eigentlich in einem ganz großen historischen Zusammenhang und der erklärt vieles, was dann später passiert. Ich möchte mich so eher auf das konzentrieren, was wir da praktisch für uns rausziehen können. Und ich denke, da ist ganz, ganz viel drin, was wirklich allgemein gilt. Ich habe den Bibeltext nicht auf Folien. Wer eine Bibel hat, tut gut dran, die jetzt aufzuschlagen im 2. Samuel-Buch, Kapitel 12. Was ihr da finden werdet, sind dann eher so die Leitgedanken. Gehen wir mal rein in diesen Bibeltext. Da wird berichtet, dass König David sein Heer ausgesandt hat. Es befindet sich im Krieg unter seinem obersten Heerführer Joab. Er selber ist diesmal zu Hause geblieben. Das ist nicht unbedingt ungewöhnlich. Der König hat nicht jeden Feldzug persönlich mitgemacht, einige schon. Es ist heiß. Er hat gerade seine Siesta hinter sich. Und da nutzt er die wunderschöne Dachterrasse seines Königspalastes, um in der Kühle des Spätnachmittags ein bisschen auf und ab zu gehen. Und was passiert? Sein Blick schweift so und bleibt hängen an einer Frau, die in einem Innenhof badet. Bis dahin alles nicht ungewöhnlich. Aber dann riskiert David einen zweiten Blick. Da heißt es im Vers 2, sie war sehr schön. Ich interpretiere das so, dass David da nochmal ganz bewusst hingeschaut hat und sein Blick da wirklich an dieser Frau hängen blieb. Und ich kann mir so förmlich vorstellen, wie jetzt das Kopfkino bei ihm losgeht und wie er sich ausmalt, wie das wäre, mit dieser Frau zusammen zu sein. Offensichtlich weiß er noch nicht, wer sie ist. Offensichtlich weiß er noch nicht, dass sie verheiratet ist. Aber der einzige Anknüpfungspunkt ist, dass diese Frau einfach wunderschön war. Und da kann es ihm wohl nicht darum gehen, sich jetzt an diese Frau verschenken zu wollen, sondern er sucht einfach zunächst in Gedanken eine schnelle Befriedigung, indem er sich vorstellt, wie wäre es denn mit dieser Frau? Und dann geht es weiter, dann lesen wir im Vers 3. David ließ einen Diener kommen und erkundigte sich, wer diese Frau ist. Man sagte ihm, das ist doch Bathseba, die Tochter Eliams und Frau des Hethiters Uriah. Und spätestens jetzt ist David klar, die Frau ist verheiratet. Stopp, Finger weg, kommt nicht in Frage. Dazu kommt noch, dass dieser Uriah, der Ehemann, ein ranghoher Offizier in dem Heer von David war, der sich also gerade selber im Krieg befand. Und sehr wahrscheinlich ist Bathseba, die Frau, die er dort sieht, auch noch eine Enkelin eines der wichtigsten Ratgeber von David. Ich kenne das selber aber relativ gut, dass ich irgendeinen Gedanken im Kopf habe und sofort geht so eine Alarmglocke an, die mir sagt, stopp, da jetzt nicht weitergehen, es kann nur schief gehen. Und ich stoppe die Gedanken aber nicht, ich denke trotzdem weiter. Und das muss nicht nur in diesem Bereich der Sexualität sein, es gibt so viele andere Bereiche, in denen wir gefährdet sind, hinzufallen. Ich glaube, jeder von uns kennt die Stellen, wo wir ganz besonders gefährdet sind. Das kann der Umgang mit Geld sein, das kann Stolz sein, Lieblosigkeit, das kann der Gedanke sein, Mensch, der hat mir so übel mitgespielt, dem wische ich aber bei nächster Gelegenheit mal richtig eins aus, dem würge ich eins rein. Es kann sein, dass ich Trost suche im Alkohol. Vielleicht denke, ach, jetzt habe ich es aber wirklich verdient, jetzt kaufe ich mir mal was richtig Schönes. Sind wir wieder so ein bisschen beim Umgang mit Geld. Es gibt so viele Möglichkeiten, hinzufallen. Wenn wir das bemerken, gibt es eigentlich nur einen Ausweg. Sofort Stopp sagen, die Wahrheit Gottes dagegen setzen, dass das nicht gut ist, da jetzt weiterzumachen. Und irgendwie aus der Situation so schnell wie möglich rauskommen. Die Bibel sagt, dass dem Teufel widerstehen. Jetzt ist David ja jemand, der lässt sich nicht von jedem Luftzug einfach umhauen. Bis er König war, hat er ein unglaublich schwieriges Leben gehabt. Er ist ewig lang verfolgt worden von seinem Vorgänger Saul, der mehrfach versucht hat, ihn umzubringen. Und da hat er zum Beispiel mal eine Gelegenheit, den Saul hinterrücks niederzustechen. Und er wird noch ermutigt von seinen Begleitern und die machen das noch unter einem ganz frommen Deckmantel. Und die sagen, du sollst doch König werden, das ist doch eh klar. Jetzt hat Gott Saul in deine Hand gegeben, jetzt handle doch endlich. Und David sagt sofort, stopp, das kann nicht der Weg sein. Ich werde mich nicht an dem amtierenden König vergreifen. Wenn Gott wirklich möchte, dass ich König werde, dann wird es einen anderen Weg dafür geben. Und er macht es nicht und er sagt ganz klar Nein dazu. Und so gab es sicherlich ganz viele andere Stellen, wo David klar Nein gesagt hat. Hier schafft er das nicht. Da lesen wir nämlich weiter im Vers 4. David schickte Boten hin und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Dann kehrte sie wieder in ihr Haus zurück. Ganz typischer One-Night-Stand. David ging es um nicht mehr zunächst mal als um diese eine Nacht, um die Freude an dieser einen Nacht. Das hätte alles wieder vergessen sein können, vielleicht hätte es niemand mitbekommen, aber dann taucht ein Problem auf. Bathseba ist schwanger, lässt David das mitteilen und die Bibel lässt keinen Zweifel dran, dass das Kind wirklich von David ist. Und der setzt jetzt alles dran, das irgendwie zu vertuschen und zu verdecken. Kannst du übrigens schon ein bisschen, sorry, ich habe dir vergessen, Zeichen zu geben. Und genau. Der hat eine Heidenangst davor, dass das jetzt rauskommt, dass er diesen Ehebruch begangen hat. Und er überlegt sich was in seinem Kopf, er schickt einen Boten an die Front und lässt den Ehemann kommen. Und trifft sich mit ihm und erkundigt sich erstmal, wie läuft es denn gerade so, wie kommt ihr voran, wie geht es euch an der Front. Und dann schmiert er ihm so ein bisschen Honig um den Mund und sagt, Mensch, du hast dir wirklich einen Heimaturlaub verdient. Geh doch jetzt mal zu deiner Frau, ruh dich ein paar Tage aus. Und dann hat er gehofft, dass damit die Sache sich ganz von alleine regelt und dass wahrscheinlich dann jeder denken würde, das Kind ist vom Ehemann. Nur der Plan geht nicht auf. Uriah geht nämlich nicht nach Hause mit der Begründung, wie kann ich jetzt die Zeit zu Hause genießen, wenn alle anderen an der Front sind. Man weiß nicht so ganz genau, ob das nur dieses Pflichtbewusstsein war oder ob er vielleicht gerüchteweise sogar schon was mitbekommen hat, was da gelaufen ist. Egal. Auf jeden Fall funktioniert nicht, was David sich überlegt hat. Und dann trifft er sich nochmal mit ihm und gibt ein riesiges Fest und macht ihn betrunken und hofft, dass er nicht mehr ganz Herr seiner Sinne dann vielleicht doch noch sich anders entscheidet und nach Hause geht. Aber es funktioniert nicht. Dieser Uriah bleibt einfach am Eingang des Königspalasts bei den Palastwachen und er geht nicht zu seiner Frau. Problem. Was jetzt tun? Und David verstrickt sich immer tiefer und denkt sich einen ganz perfiden Plan aus und denkt, na gut, an der Front, da fällt auch mal jemand und da kann man ja auch ein ganz kleines bisschen nachhelfen. Und er schreibt einen Brief an Joab und sagt, fädle das doch so ein, dass der Joab an der Front fällt. Macht das irgendwie so und zieht euch dann zurück, dass es ihn trifft. Und er gibt diesen Brief auch noch Uriah mit für Joab. Der überbringt also quasi sein eigenes Todesurteil. Und das passiert tatsächlich. Joab hinterfragt das nicht, der macht das so. Uriah kommt um und Joab schickt einen Boten zurück zu David, der ihm das dann berichtet. Und was David dem Boten dann antwortet, das finde ich schon relativ krass im Vers 25. Da sagte David zu dem Boten, so sollst du zu Joab sagen, lass diese Sache nicht so schwer sein in deinen Augen. Denn das Schwert frisst bald so, führe deinen Kampf gegen die Stadt entschlossen fort. Er stellt das als einen Zufall dar, obwohl er das alles eingefädelt hatte. Und da sehen wir, wie tief David, dieser sonst so integre Mann, sich da auf einmal verstrickt hat. Mir geht's weiter. Bathseba trauert um ihren Ehemann. Üblich war so eine offizielle Trauerphase von einer Woche. Und dann nimmt David Bathseba sie zur Frau. Das geht ja jetzt, nachdem der Ehemann nicht mehr lebt. Und damit erweckt er nach außen sogar den Anschein, als würde er sich jetzt um die Witwe eines gefallenen Offiziers kümmern und sie versorgen, aber eigentlich steckt ja was ganz anderes dahinter. Das Kind, was David gezeugt hat, wird geboren und endlich scheint wieder Normalität einzukehren. So langsam scheint das, was da alles so wirr abgelaufen ist, irgendwie in Vergessenheit zu geraten. Bei seinem Versuch, seine Schuld zu vertuschen, hat David sich immer weiter in Schuld verstrickt. Wenn wir das nochmal so Revue passieren lassen, dann ist das eine ganz schön stattliche Liste geworden. Zweifacher Amtsmissbrauch, erst lässt er Bathseba holen, obwohl er kein Recht dazu hatte. Dann der Ehebruch, dann nochmal der Amtsmissbrauch, als er Joab diesen Befehl gibt. Und dann quasi Auftrag zum Mord, den Joab in dem Sinne ausführt. David ist also ganz schön tief in den Schlamassel reingeraten. Und diese Verstrickung, die wir hier sehen bei David, die ist wirklich das Wesen der Sünde. Ich glaube, dass das in den seltensten Fällen so krass zu sehen ist, wie jetzt hier in diesem Bibeltext. Wenn wir sündigen, sind die Folgen meistens nicht so groß, wie wir das hier sehen. Aber diese Verstrickung, die ist ganz typisch. Und bei den kleinen Lieblosigkeiten oder wo wir einander was schuldig bleiben oder Gott was schuldig bleiben, da passiert die wahrscheinlich auf eine viel, viel subtilere Weise, dass irgendwo Misstrauen gesät wird, dass Beziehungen belastet sind. Und das ist nicht so offensichtlich, wie das hier bei David der Fall ist. Aber weil eben die Sünde ein so zerstörerisches Potenzial in sich birgt, was wir hier ganz besonders sehen, dann deswegen drückt Jesus das auch mal ganz, ganz drastisch aus. Da sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das ist sicher nicht wörtlich gemeint. Ich glaube nicht, dass Jesus vorhatte, dass wir hier alle ohne Augen und ohne Hände rumlaufen, denn das wäre wohl die Konsequenz, wenn wir ehrlich sind. Aber er macht sehr, sehr drastisch deutlich an diesem Bild, was das Wesen der Sünde ist, dass sie uns wirklich sehr, sehr tief in ihren Bann ziehen kann. David hat es in der Situation auch nicht geschafft, sich rechtzeitig übertragen, das Auge auszureißen. Er ist hingefallen und zwar ganz kräftig, wie wir gehört haben. Und so wie David ist mir das auch schon unzählige Male passiert. Das Kapitel 11 wird abgerundet mit einem ganz, ganz knappen Kommentar, der das in das Licht Gottes rückt. Da lesen wir im Vers 27, in den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hatte. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Aber jetzt kommt das, was so völlig faszinierend ist für mich. Und das ist mir an dem Text wieder ganz neu klar geworden. David hat ein riesengroßes Chaos angerichtet. Man sieht eigentlich gar nicht, wie sich das jemals wieder ordnen soll und auflösen soll. Und trotzdem ist das nicht das Ende. Das ist auch nicht das Ende seiner Beziehung zu Gott. Gott hätte doch allen Grund, stinksauer auf David zu sein und ihm den Rücken zu kehren, oder? Aber das passiert nicht. Ist eigentlich unerklärlich, dass Gott so ist. Ich habe den Versuch einer Erklärung gefunden in einem Andachtsbuch von Adrian Plass. Und alle von euch, die ein bisschen ältere Kinder haben, die können mir vielleicht nachher mal sagen, ob sie das nachvollziehen können, was er hier schreibt und wie er sich das erklärt, dieses Wesen Gottes. Er schreibt, das Wissen, dass es diese Beziehung zwischen Vater und Kind ist, mit der du beschreibst, wie die Dinge zwischen dir und mir stehen sollten, ist etwas, das ich sorgsam in meinen Händen berge wie den kostbarsten Edelstein. Und bis zu einem gewissen Grad hilft es mir, dich zu verstehen, denn ich habe selbst 4 Kinder, natürlich nicht ganz so viele wie du. Und dadurch, dass ich sie habe, habe ich sehr viel über dich gelernt. Zum Beispiel, und jetzt kommt's, habe ich gelernt, dass immer dann, wenn eins meiner Kinder sich daneben benimmt, die Liebe, die ich für es empfinde, eher noch heller brennt als sonst. Alles in mir sehnt sich danach, dass der Riss geheilt wird, sobald ein ehrenvoller Friede möglich wird. In der Vergangenheit habe ich dazu geneigt zu denken, dass du mir wahrscheinlich den Rücken kehrst, wann immer ich mich daneben benehme, und dass ich mich dann eine ganze Weile lang perfekt benehmen müsste, bevor du so weit besänftigt wärst, dass du mich wieder anlächeln würdest. Es tut mir leid, dass ich dich so falsch beurteilt habe. Ich hätte wissen sollen, nicht wahr, schon durch das Lesen der Bibel, dass du immer nur zu gern bereit warst, jedem zu vergeben, dem seine Fehler wirklich leid tun. Gott liebt David immer noch über alle Maßen, vielleicht gerade jetzt, so wie Adrian Plass das ausdrückt. Und er liebt auch dich und mich über alle Maßen, wenn wir hingefallen sind. Völlig egal in welchem Bereich, völlig egal, wie schlimm uns das erscheint. Und er reicht uns eine Hand, damit wir wieder aufstehen können. Und genau deshalb lässt er die Sache nicht auf sich beruhen. Er schickt nach einer ganzen Weile, mindestens 9 Monate sind ins Land gegangen, den Propheten Nathan zu David. Ich habe mich gefragt, ob David wohl innerlich zusammengezuckt ist, als der vor seiner Tür stand, weil er irgendwie dachte, oh, jetzt holt mich das wieder ein. Aber dann konnte er erstmal wieder aufatmen, weil Nathan hat ihm eine Geschichte erzählt. Und die klang so, als würde er ihm einen Rechtsfall vortragen und die Meinung des Königs dazu hören wollen. Nathan sagt zu David, 2 Männer waren in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge. Der Arme hatte nichts als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er ernährte es und es wurde groß bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es und in seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann, dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und richtete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Und David überlegt nicht lange, für ihn ist völlig klar, wie dieser Fall zu entscheiden ist. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sagte zu David, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Das Lamm aber soll er vierfach erstatten, dafür, dass er diese Sache getan hat und weil es ihm um den Armen nicht leid getan hat. Ich glaube, dass die Reaktion von David nicht geheuchelt war. Ich glaube, dass der grundsätzlich schon ein ganz, ganz hohes Gerechtigkeitsempfinden hatte und weiß, wie das zu beurteilen ist. Was David da erzählt hat, dass ein Reicher, der alles hat, einem Armen das Letzte wegnimmt, was er hat, das ist ein Unding. Und David kannte sich im Gesetz aus. Da war nämlich tatsächlich geregelt in 2. Mose, dass wenn jemand ein Schaf stiehlt, er das vierfach zurückerstatten muss. Also David beweist hier durchaus seine Gesetzeskenntnis. Dass er die Todesstrafe fordert für diesen Diebstahl, damit schießt er natürlich, was diesen Rechtsfall angeht, weit übers Ziel hinaus. Aber dann kommt's. Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Und mit dieser Erklärung werden die Parallelen deutlich zwischen dem, was David getan hat und was Nathan da in seiner Beispielgeschichte erzählt. David hatte alles, was er sich nur wünschen konnte. Gott hat ihn so mit Segen überhäuft, aber er nimmt sich etwas, was ihm nicht zusteht. Und er erweckt noch den Anschein, dass er sich um diese Witwe kümmert, obwohl eigentlich eine ganz andere Geschichte vorausgegangen ist. Das ist vergleichbar in dieser Geschichte. Äußerlich übt der reiche Mann Gastfreundschaft, so wie das üblich war. Er bewirtet den Wanderer, aber das, was er dafür benutzt, war gestohlen. Gott schickt den Propheten Nathan, um David mit seiner Schuld zu konfrontieren. Das ist eine relativ unangenehme Aufgabe, oder? Ich mache das nicht so gerne, jemand anderen mit seiner Schuld zu konfrontieren. Aber die Aufgabe haben wir alle auch. Da lässt Jesus keinen Zweifel dran. Das kann man nachlesen in Matthäus 18. Wenn dein Bruder ein Unrecht begangen hat, dann geh hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Und dann führt Jesus weiter aus, was wir machen sollen, wenn das nicht klappt. Ich denke, wir dürfen von keiner Seite vom Pferd fallen. Wir dürfen Unrecht nicht tolerieren, nicht die Augen davor verschließen. Wir haben die Aufgabe, das anzusprechen. Wir sollten nicht aus einer falsch verstandenen Demut schweigen. Aber wir dürfen auch nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen, auf der anderen Seite vom Pferd fallen und denken, das wird mir ja nie passieren, was der sich da geleistet hat. Also hoppla, das geht ja nur wirklich nicht. Da gilt dann die Geschichte vom Splitter und vom Balken. Wir alle haben die Rolle von Nathan, sicherlich nicht in der Weise wie der Prophet Nathan. Ich glaube, für die meisten von uns wäre das unangemessen, so ein Ansprechen von Schuld mit so einem "So spricht der Herr" zu untermauern. Das geht hier deshalb, weil dieser Nathan wirklich ein prophetisches Amt innehat. Und das hat in der Weise wie Nathan wohl niemand von uns. Aber trotzdem gilt, wir sollen es ansprechen. Und dann passiert das Wunderbare. David schlägt ein in die Hand, die ihm gereicht wird. Da sagte David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Und das ist genau die Stelle, über die ich ganz arg gestolpert bin. Da wird ein Kapitel lang in epischer Breite beschrieben, wie David sich tief verstrickt und was für ein heilloses Durcheinander er anrichtet. Und dann soll das hier mit diesem einen Satz, ich habe gesündigt, erledigt sein? David sagt nur zu Nathan diesen einen einzigen Satz, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagt, okay, das war's. Das kann doch nicht sein, oder? Doch, genau das kann sein. Genau das ist das Wesen der Gnade, dass diese echte Umkehr einfach ausreicht. Mehr ist nicht nötig, mehr können, mehr müssen wir nicht tun. Das hat mich ganz neu fasziniert. Paulus drückt das im Römerbrief so aus, wo aber die Sünde ihr volles Maß erreicht hatte, und das ist ja bei David ganz sicher der Fall, da wuchs die Gnade über alles Maß hinaus. Eigentlich nicht vorstellbar. David erlebt hier eine Dimension von Gnade, die eigentlich erst durch Jesus Christus möglich geworden ist. Dadurch, dass Jesus Christus stellvertretend die Strafe auf sich genommen hat. David erlebt hier im Vorgriff, dass er freigesprochen wird von dem, was das jüdische Gesetz eigentlich fordert. Und jetzt lasst mich mal einen zutiefst untheologischen Gedanken äußern. Wenn die Gnade Gottes ausreicht für das, was der David hier angestellt hat, wie viel mehr für meine kleinen täglichen Verfehlungen? Ich weiß, dass man das so nicht sagen kann, weil Sünde immer von Gott trennt, egal was es ist. Und weil man eigentlich verschiedene Sünden nicht gegeneinander aufwiegen kann. Aber mir hilft das manchmal, mir das so untheologisch vorzustellen, wenn es dafür ausreicht, wie viel mehr denn für all das andere? Das Aufstehen nach dem Hinfallen ist so einfach, dass das hier in zwei Sätzen abgehandelt wird in dem biblischen Bericht. Es gibt noch ein bisschen mehr dazu in der Bibel und da möchte ich noch ganz kurz mit euch reinschauen, nämlich im Psalm 51. Da steht, dass David diesen Psalm gebetet hat, als Nathan zu ihm kam und ihn mit der Schuld konfrontiert hat. Und diesem Psalm wird ein bisschen deutlicher, wie sich dieses Aufstehen genau vollzieht. Manche Ausleger ordnen das so ein, eigentlich war alles erledigt, als David gesagt hat, ich habe gesündigt. Als er das so offen vor Nathan ausgesprochen hat und Nathan ihm gesagt hat, dann hat Gott dir auch vergeben. Und dann verstehen sie das so, dass David diesen Psalm 51 gebraucht hat, um sich selber dessen zu vergewissern, dass das wirklich so ist. Ich kann dieser Erklärung viel abgewinnen. Schauen wir mal rein. David wird konfrontiert mit diesem Satz, du bist dieser Mann. Er hat sich im Prinzip selber gerichtet durch das Urteil, was er da ausgesprochen hat. Und dann sagt David, das bist du. Das trifft ganz genau auf dich zu. Er sucht keine Ausflüchte, sondern er erkennt wirklich, was er da angestellt hat. Er erkennt die ganze Tragweite. Und das drückt er im Psalm 51, Vers 5 nochmal anders aus. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. David erkennt hier auch, dass die Sünde immer auch so eine vertikale Dimension hat, dass Sünde gegen Mitmenschen immer auch von Gott trennt. Das ist nicht die natürliche Reaktion. Die natürliche Reaktion ist verdrängen wollen, das kleinreden wollen, irgendwie erklären wollen. Aber hier hat der Heilige Geist gewirkt. Hier erkennt David wirklich, was er da gemacht hat. Hier hat wirklich der Heilige Geist Davids Herz in der Tiefe berührt. Und der zweite Schritt ist, dass David seine Sünde bekennt und um Vergebung bittet. Im Psalm 51 klingt das so, sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Und dann im Vers 11 nochmal, verbirg dein Angesicht von meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Er verwendet hier ganz viele Bilder, um das klarzumachen, was Vergebung bedeutet. Jakobus ermutigt uns, das auch zu tun. Schreibt in einem ganz knappen Satz in Jakobus 5, Vers 16, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Bekennt einander die Sünden. Das heißt, es gilt nicht nur für stille Kämmerlein, sondern wir sollen den Mut haben, das auch offen voreinander auszusprechen. Und hier habe ich oft den Eindruck, dass wir da in unseren Freikirchen nicht so wahnsinnig stark sind, was diesen Teil angeht. Wir haben lange Predigten, ich glaube, ich bringe es heute auch auf eine stattliche Länge. Wir haben wunderschöne Lobpreiszeiten, aber das Sündenbekenntnis, das finde ich nicht häufig. Weder in den Gottesdiensten noch in den Hauskreisen. Ich möchte uns Mut machen, das neu zu entdecken. Vielleicht in einem ganz kleinen Rahmen anzufangen, in der Freundschaft, in der Zweierschaft, das im Hauskreis mal auszuprobieren, weil da nämlich ein ganz, ganz großes Potenzial drin liegt, wenn jemand anderes uns sagen kann, so wie Nathan dem David sagen kann, Gott hat dir vergeben. Das hat eine ganz andere Qualität, als wenn ich das nur so im stillen Kämmerlein mit Gott versuche auszumachen und versuche, mir das klarzumachen. Wenn mir jemand seine Sünden bekennt, dann verwende ich oft den Vers aus 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und dann schiebe ich oft noch hinterher, und das gilt jetzt ganz persönlich für dich. Für David ist es Nathan, der ihm das nochmal so ganz klar zusagt. So hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. Und dann finden wir in dem Psalm 51 noch was Viertes, nämlich David möchte einen neuen Weg einschlagen. Er begnügt sich nicht damit, dass die Situation jetzt so abgerundet ist durch die erfahrene Vergebung, sondern er bittet Gott um eine tiefgreifende Erneuerung. Und er verwendet dabei das hebräische Wort, was nur für das Schöpfungshandeln Gottes verwendet wird. Es geht ihm also nicht darum, so ein bisschen an seinem Leben rumzudoktern oder irgendwas vielleicht beim nächsten Mal ein kleines bisschen besser zu machen, sondern er hat eine Sehnsucht danach, dass Gott ihn ganz tiefgreifend erneuert. Und das klingt dann so im Vers 12: Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und deinen Heiligen Geist nimm nicht von mir. Lass wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Ich weiß genau, dass er das selber nicht hinkriegen kann und deswegen erbittet er das von Gott. Und er setzt noch eins drauf, er legt nämlich ein Gelöbnis ab, er leistet noch ein Versprechen. Vers 15, lehren will ich die von dir abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. David hat wirklich erlebt, was Gnade heißt. Er ist so tief gefallen und hat gemerkt, wie einfach das Aufstehen an sich ist. Und deswegen ist er wirklich prädestiniert dafür, andere zu korrigieren, weil er sicherlich an dem, was er selber durchgemacht hat, was er sich da eingebrockt hat, Demut gelernt hat. Er wird wahrscheinlich niemanden von oben herab mit seiner Sünde konfrontieren, sondern er weiß genau, das kann mir jederzeit wieder passieren. Und dann geht David weiter, der letzte Punkt. Wir sehen zunächst mal in dem weiteren biblischen Bericht, er ist wirklich befreit aus seinen Verstrickungen. Am Anfang war er nur noch damit beschäftigt, wie er seine Sünde vertuschen kann. Da haben wahrscheinlich die Amtsgeschäfte ganz schön drunter gelitten, weil das nur noch in seinem Kopf rumging, wie komme ich aus dieser Nummer hier mit einem blauen Auge wieder raus, und das ist jetzt einfach weg. Wir lesen, dass er seine Frau Bathseba tröstet. Wir lesen, dass er Anweisungen gibt für den Krieg, in dem sie sich immer noch befinden. Also er nimmt sein normales Leben wieder auf und er ist wieder in der Lage dazu. Und trotzdem, und das kann man aus dem Text nicht ausblenden, ist nicht alles so, wie es vorher war. David muss es auch lernen, mit den Folgen seiner Schuld, mit seiner Sünde zu leben. Zunächst mal, der Ehemann ist tot, der ist nicht wieder lebendig geworden. Gott hätte zwar die Macht gehabt, es zu tun, aber er hat es nicht getan. Das heißt, es wird nicht alles wieder in den Zustand versetzt, wie es vorher der Fall war. Dann gibt es noch ein für mich ganz, ganz großes Ärgernis in dem Text. Gott lässt das Kind sterben, was David bei diesem Ehebruch gezeugt hat. David versucht noch, Gott da zum Umdenken zu bewegen, indem er ganz lange fastet und sich intensiv an Gott wendet. Und Gott sagt, nee, das geht nicht. Du hast den Feinden Israels Anlass zur Lästerung gegeben. Du hast meinen Namen entehrt, deswegen muss das Kind sterben. Ich kann die Begründung ehrlich gesagt nicht wirklich nachvollziehen. Ich kann nicht verstehen, was durch den Tod dieses Kindes geändert sein soll. Aber David fügt sich unter das, was Gott da entschieden hat. Und letztlich muss man sagen, ist es einfach eine Folge dessen, was David da angestellt hat. Und es hat noch eine viel, viel weitere Dimension. Nathan kündigt nämlich schon an, dass Unglück in die Familie von David hineinkommen wird. Und es passiert auch. Neben dem Kind, was da gestorben ist, werden drei weitere Söhne von David auf tragische Weise ihr Leben verlieren. Es ist also wirklich passiert, dass David das vierfach erstattet hat. Das finde ich ziemlich erschreckend, das so zu sehen. Es gibt einen fürchterlichen Aufstand eines Sohnes gegen David. Da kommt nochmal ganz viel in Unordnung und in Chaos in dem Königsreich. Und wenn man das vor dem Hintergrund dieses Textes liest, dann kann man das eben nicht nur ansehen als eine Tat von einem ungehorsamen, rebellischen Sohn, von jemandem, der machtgierig ist, sondern dann hat das eigentlich seinen Ursprung hier im Verhalten des Vaters, wenn man diesen Text wirklich ernst nimmt. Es ist also nicht alles so, wie es vorher war, trotz der erlebten Gnade Gottes. Das ist die Ernsthaftigkeit, die in dem Text drin liegt. Aber auf der anderen Seite lebt David in der Gnade Gottes und erlebt sie täglich neu. Zunächst mal, er selber ist freigesprochen worden. Er muss nicht sterben, was eigentlich der Fall gewesen wäre. Er bleibt König, er kann seine Amtsgeschäfte fortsetzen. Bei seinem Vorgänger Saul war das nicht der Fall. Und er bekommt einen weiteren Sohn geschenkt, eben mit dieser Frau Bathseba. Das ist Salomo. Salomo wird ein ganz großer König und ist sozusagen sogar in den Stammbaum von Jesus eingebaut. Da wird sogar auf diese Geschichte nochmal Bezug genommen. Da wird dieser dunkle Fleck im Leben Davids ausdrücklich erwähnt in dem Stammbaum in Matthäus 1. Und da gibt es noch viele, viele andere Ungereimtheiten. Das heißt, Gott kann sich das problemlos leisten, mit dem, was da so chaotisch war, noch seine Geschichte zu schreiben. Selbst die Heilsgeschichte bis zu Jesus hin. Und Gott spart sich sogar nicht die Mühe, den Propheten Nathan nochmal hinzuschicken und zu sagen, dieses Kind liebe ich ganz besonders. Er gibt ihm einen Zusatznamen, der übersetzt bedeutet, von Gott geliebt. David lebt also im Spannungsfeld zwischen den Folgen seiner Sünde, die er nochmal ganz deutlich zu spüren bekommt bei dem Aufstand seines Sohnes, und dieser Gnade Gottes, die einfach sagt, ja, du bist freigesprochen, du musst nicht mehr selber gerade stehen für das, was du angestellt hast. Das wird David noch unzählige Male passiert sein, dieses Hinfallen und Aufstehen. Einmal lesen wir noch einen Bericht in der Bibel, wo David nochmal ein Gebot Gottes ganz bewusst übertreten hat. Joab hat versucht, ihn sogar davon abzuhalten. Und David hat das durchgezogen, die Nummer. Und auch das hatte wieder einige Folgen. Und trotzdem finden wir das Gesamturteil in der Bibel, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Trotz dieser richtig dunklen Flecken, die er in seinem Leben hat, sagt Gott, so wünsche ich mir, dass jemand lebt. Eigentlich unvorstellbar, oder? Wenn man das so hört, was da passiert ist. Aber der Schlüssel ist, dass David immer wieder aufgestanden ist. Dass er nach dem Hinfall nie liegen geblieben ist, sondern dass er immer wieder sich eine Hand von Gott hat reichen lassen und aufgestanden ist. In der Bibel ist das bezeichnet mit Buße, mit Umkehr, mit echter Reue über das, was da passiert ist. Und genau das unterscheidet ihn wohl von seinem Vorgänger Saul, der diese Umkehr nicht vollzogen hat. Und deswegen hat er auch an einem bestimmten Punkt dann seinen Königsanspruch verloren. Ich wünsche es uns sehr, dass auch wir solche Frauen und Männer nach dem Herzen Gottes sind, die einerseits, so wie David, in vielen Fällen ganz klar Nein sagen können, wenn wir merken, oh, da kommt irgendeine Verlockung, die ist aber nicht gut. Die ist nicht im Sinne Gottes, die würde ihm die Ehre stehlen, die würde mir schaden, die würde anderen schaden. Ich wünsche es uns, dass wir uns die Hand von Gott reichen lassen, wenn wir merken, wir sind hingefallen. Und dass wir dann wieder aufstehen, so wie David das hier gemacht hat. Und ich wünsche es uns, dass wir den Mut haben, andere zu warnen, wenn sie kurz davor sind, zu stolpern und dann vielleicht hinzufallen. Und dass wir auch den Mut haben, anderen die Hand zu reichen, so wie Nathan, wenn jemand hingefallen ist in unserer Umgebung. Dazu segne Gott diesen Bibeltext an uns. Amen.